Willkommen beim Starflüsterer-Podcast. Hier verraten die Stars ihre Erfolgsgeheimnisse. Sie nehmen uns mit hinter die Kulissen und wir erfahren Dinge, die normalerweise im Verborgenen bleiben. Ich bin Sören Jansen. Viel Spaß beim Zuhören.
98% aller Deutschen kennen ihn. Jürgen Drews. Ich spreche mit ihm über sein Jubiläumsalbum, sein neues Buch Es war alles am besten und über seine Zeit in den USA. Außerdem geht es um Mobbing in der Unterhaltungsbranche und um die legendären Les Humphrey Singers. Und Ramona kommt auch zu Wort. Wird also sehr spannend. Aber ehe wir jetzt mit dem ganz normalen Interview starten, habe ich eine persönliche Geschichte über Jürgen Drews, die ich sehr gerne mit euch teilen möchte, denn die Geschichte ist jetzt schon über 20 Jahre alt. Da war ich gerade an meinem zweiten oder dritten Tag als Auszubildender, als Azubi bei der Hamburger Firma Polydor angefangen. Große Musikfirma, ein großes Musiklabel, und saß da in meinem Büro am Glockengießer Wall. Und auf einmal steht Jürgen Drews bei mir in der Tür. Ihr müsst euch vorstellen, ich kam frisch vom Land, ne, war ein bisschen grün hinter den Ohren, wie man so schön sagt, war in der Großstadt und Jürgen Drews steht bei mir im Büro. Hey, dich habe ich hier noch nie gesehen. Wer bist denn du? Ich bin Jürgen Drews. Wow, was für eine freundliche Geste, mich als jungen Azubi persönlich zu begrüßen. Später fand ich heraus, alle anderen großen Stars, da waren ja einige Rockstars und Rocksängerinnen und Popsängerinnen, die man echt kannte, unterwegs. Sie sind, haben mich alle ignoriert. Die sind alle an mir vorbeigelaufen. Aber Jürgen Drews kam ins Büro, hat sich freundlich vorgestellt und 2-3 Jahre später durfte ich dann auch mit ihm arbeiten im Marketingbereich. Wir konnten 3 Hits gemeinsam landen. Wieder alles im Griff. Ich bin der König von Mallorca und die Michael Schumacher-Hymne Schumania kennen sicherlich ja auch einige. Und hatten da eine ganz tolle berufliche Zeit sozusagen. Aber jetzt hört bitte, was Jürgen Drews zu erzählen hat. Es ist sehr interessant, was er alles erlebt hat. Viel Spaß mit Jürgen Drews. Willkommen im Starflüsterer-Podcast, Jürgen Drews. Hallo, lieber Jürgen.
Hallo, lieber Sören.
Du feierst dieses Jahr Jubiläum und das Jubiläumsjahr, das ist im vollen Gange. Du hast ein Buch veröffentlicht, Es war alles am besten. Da lässt du deine Karriere etwas Revue passieren. Und am 23.10. erscheint dein Jubiläumsalbum mit vielen Duetten. Was ist dein Erfolgsgeheimnis, nach so vielen Jahren immer noch so erfolgreich zu sein?
Wenn ich das wüsste, würde ich es Maisbieten verkaufen. Ich weiß es auch nicht. Ich hab viel Glück gehabt, muss ich dir sagen. Ja. Ich habe diese ganze Musikkarriere, wenn man sie als eine solche bezeichnen will,
na klar,
ohne Strategie irgendwie erreicht. Ich hatte wirklich gar keinen Plan. Ich habe mein Abitur gemacht, bin auf die Uni gegangen, habe dann damit aufgehört, aber habe immer schon parallel Musik gemacht in verschiedenen Musikrichtungen, so als 14-, 15-Jähriger, als Banjo-Spieler in der gymnasialen Jazzband, die Dixieland gemacht hat. Dann habe ich eine eigene Gruppe gehabt. Dann kam ich als einer von 12 Sängerinnen und Sängern zu der Polyglottengruppe, die Les Humphrey Singers. Da gab es ja nur 2 Deutsche, nämlich die Peggy Evers aus Hamburg und die Jürgen Drews, mit dem du gerade sprichst.
Genau.
Und daraus hat sich dann irgendwann, weil ich immer wieder gefragt wurde, warum ich nicht auch mal Deutsch singe, der ich bis dato immer ausnahmslos Englisch gesungen hatte, entwickelt, dass ich dann doch mal irgendwie ein paar Kompositionen mit deutschen Texten versehen hatte. Und da war die Plattenfirma damals Warner Brothers, die waren total begeistert davon, dass ich Deutsch singe, aber nicht begeistert von dem musikalischen Material, das ich denen zugeschickt habe. Und irgendwann, und damit mache ich die lange Geschichte kurz, kriegte ich von Michael Kunze, Dr. Michael Kunze, einem der akkreditiertesten Texter des deutschen Schlagers und des deutschen Popschlagers, mittlerweile wohnhaft in Hamburg, den Kornfeldtext zugeschickt. Nur den Kornfeldtext. Ich hatte keine Melodie, wusste sonst nichts damit anzufangen, fand die Zeile des Refrains sehr, sehr gut, also die ersten Zeilen des Refrains.
Ja.
Hatte aber sonst ein paar Sachen dann auszusetzen, aber man wollte das so. Und als ich dann fragte, warum macht ihr das alles so und was soll das jetzt alles, was soll ich darauf komponieren? Naja, daraufhin schickte man mir dann letztendlich die Melodie, die Originalmelodie von Bett im Kornfeld zu, die man bis dato dann zurückgehalten hatte. Ich habe dann gesagt, ja, aber das klingt doch richtig fürchterlich, wenn ich ein Bett im Kornfeld singe und so weiter und so fort. Und da sagte mir der damalige Chef von Warner Brothers, versuch das doch mal einen Ton höher zu singen, obwohl das gar nicht meine Lage ist, einen Ton höher.
Ja.
Und dadurch habe ich das heutige Bett im Kornfeld, heute ist, das ist heute in E-Dur, habe ich es damals von D-Dur, also Dora-Dur, der ursprünglichen Tonart der Bellamy Brothers, die das in den USA erfolgreich gemacht haben, auf E-Dur transponiert, obwohl es gar nicht meine Lage normalerweise ist. Und da stehe ich heute noch.
Ja, wie gut, dass du es gemacht hast, weil alles, was dann kam, war ja, ja sehr erfolgreich und ohne das Bett wärst du wahrscheinlich, ja, wäre es wahrscheinlich anders gekommen irgendwie.
Ja, ich glaube nicht, dass wir miteinander reden würden.
Ja.
Ich glaube nicht, dass ich auf einmal auf Deutsch hätte angefangen zu singen.
Mhm.
Und wenn, dann bestimmt nicht solche kommerziellen Lieder, weil ich war dem Schlager nicht gerade sehr zugetan. Das kennst du.
Absolut. Mich, ja, ja, klar. Du, was waren oder was sind deine Antreiber oder deine Motivatoren?
Na, das ist zur damaligen Zeit war das einfach, weil ich die Uni aufgegeben habe, mich entschlossen habe, doch nicht weiter zu studieren, weil ich merkte, es fällt mir sehr schwer, weil ich merkte, ich hatte unheimliche Defizite von der Schule her. Ich war auf dem Gymnasium, auf dem altsprachigen Gymnasium mit Griechisch und Latein, aber ich hatte Chemie gehabt, weil der Lehrer wurde nach einem halben Jahr krank, oder es war eine Lehrerin sogar, und es kam nie wieder Ersatz.
Ja.
Ich hatte also die leitende Chemie. Ich hätte, um Medizin wirklich studieren zu wollen, ernsthaft studieren zu wollen, hätte ich das ganze Medizinfach, das man in der Schule ja lernt,
ja.
Hätte ich dann nachlernen müssen.
Ah.
Allein das wäre dann eine Mammutaufgabe gewesen. Und dadurch habe ich dann irgendwo die Waffen gestreckt und bin dabei geblieben, was ich so die ganze Zeit machte, nämlich in der Gruppe zu spielen, zu singen, ausnahmslos, wie gesagt, Englisch, bis ich dann irgendwann dann doch eingesehen habe, ich sollte zumindest mal versuchen, Deutsch zu singen. Und irgendwann schickte mir dann, damit wiederhole ich mich jetzt, irgendwann schickte man mir dann den Text, wie gesagt, von Bett im Kornfeld zu.
Ja.
Und den habe ich dann nach vielen Zögern, ich wiederhole mich jetzt wieder, habe ich dann irgendwann die Melodie da drauf gesungen, bloß einen Ton höher als das Original.
Ja, super.
Und deswegen klingt es so, wie es heute klingt.
Absolut. Und wir kommen gleich noch ein bisschen auf die anderen Phasen deiner Karriere zu sprechen. Aber ist denn so, vielleicht so ein Motivator, sind das auch die Leute da draußen? Oder ist es irgendwo, oder sagst du, hey, ist mir egal, Hauptsache ich kann meine Musik machen, auch wenn ich vor einem Bildschirm singe oder vor einer Kamera?
Das ist nicht mein Ding. Gut, vor der Kamera, ja. Aber ansonsten bin ich wirklich doch sehr, sehr verwöhnt davon, dass ich Leute vor mir habe.
Ja.
Das ging ja schon, also richtig massiv wurde das ja dann zur Zeit der Los Angeles Singers. Wir haben ja jede Halle, jedes Open Air voll gepackt mit Leuten. Und wir waren ja zu der damaligen Zeit, als die Los Angeles nun wirklich en vogue waren, waren wir die Highlights.
Ja.
Weil das gab es damals so in Deutschland noch gar nicht. Die Leute, damals waren noch bestuhlt.
Ja, ja, ja.
Bei Open Air, ja, da war es vielleicht mal anders.
Ja.
Aber ansonsten allen war zuerst alles bestuhlt. Ja, wir kamen auf die Bühne, diese 12 Leute der Sanfte Singers, bestehend aus 10 Nationen, also 2 Deutsche gab es ja, wie gesagt, nur dabei. War ja nun alles drin, da war ein Farbiger drin, Asiaten drin und so weiter und so fort.
Mhm.
Die Leute haben uns auf die Bühne kommen und fingen schon an, sich von ihren Stühlen zu erheben. Das war unglaublich.
Wahnsinn.
Damals.
Ja,
das
cool.
Damals sagen. Und dadurch bin ich natürlich verwöhnt gewesen, dass ich Leute vor mir haben muss, wenn ich auftrete. Und das ist ein bisschen ja, ich trete jetzt nicht auf. Also,
schon klar.
Ich weiß nicht vorstellen, dass ich auf eine Bühne gehe und singe da und vor mir stehen die Autos, die dann alle hupen. Das geht zwar. Aber irgendwie ist das nicht mein
Ding. Ist uncool.
Ich bin noch dagegen. Und abgesehen davon ist es auch zu kostspielig.
Ja.
Wenn ich in meiner Band auftauche, wo ich einen ganzen Bläsersatz dabei habe, das sind drei Leute, die allein der Bläsersatz, zwei Tänzerinnen und eine Sängerin, und dann halt die normale Gruppe, es sind vier Leute, plus meine Figur, dann die ganze Technik. Ja, hallo, da komme ich ja einem ganzen Stab von Leuten
an. Klar.
Das ist ja nicht irgendwie so, ach ja, komm, der Drews kommt jetzt mal und singt mal tralala.
Nee.
Das ist ja nicht. Denn das, was ich auch gemacht habe, dass ich mal in der Diskothek singe oder solches, das fällt ja heutzutage aus.
Absolut. Ja. Du, du hast ein neues Album im Gepäck. Hatte ich gerade schon gesagt, da hast du sämtliche Hits neu aufgenommen und neu produziert als Duettversion, beispielsweise mit Maite Kelly oder mit Otto Waalkes, Howard Karpner, Ben Zucker, wie sie alle heißen. Wie fühlt sich das an, so die eigenen Hits mit anderen Kollegen zu teilen und wer kam auf die Idee?
Die Idee kam, wer kam auf die Idee? Ich glaube, die Christine Geiders, die zuerst als Agent, als Eventagentur für mich arbeitete und mich so eingebracht hat, dass sie mittlerweile von mir mit Hug und Recht Managerin genannt wird. Ich hatte immer was gegen das Wort Manager, weil ich dachte, Manager hast, dann musst du dich nach seiner Pfeife dann bewegen und dich unterordnen, da hat ich gerne Lust zu. Aber wir verstehen uns so gut und es geht so fantastisch. Das ist meine Managerin und ich glaube, die hatte die Idee zu dieser LP. Ich frage mit Herrn Ramona. War das die?
Ja, die hat ja zuerst die Idee mit dem Duett mit Jolina gehabt. Und ich glaube, dann hat die Plattenfirma das einfach weitergestrickt und hat wahrscheinlich gesagt, Mensch, das ist so toll jetzt geworden. Warum machen wir nicht mal die größten Hits von Jürgen zusammen mit anderen Künstlern? Und ich glaube, so ist das Ganze geboren worden. Meine ich zumindest.
Das war übrigens für mich, ich verliebe mich ja immer wieder in ihre Stimme. Das war übrigens, Ramona, sag doch mal hallo.
Ja, hallo.
Ja, sehr schön. Ja, wunderbar. Ja, toll. Also es ist ja ein echt ein, man kommt ja gar nicht aus dem Staunen raus, wie viele coole Leute du auf diesem Album versammelt hast. Das ist also, das wird bestimmt richtig einschlagen. Davon gehen wir alle aus. Du hattest ja nun ziemlich viele erfolgreiche Phasen in deinem Leben. Les Humphries hast du schon gesagt, dann 70er Jahre, wo es mit dem Schlager losging, dann dann Comeback mit Irgendwann, Irgendwo, Irgendwie sehen wir uns wieder, zwischendurch warst du in Amerika, danach die Onkel-Jürgen-Phase, da haben wir uns ja kennengelernt bei Wieder alles im Griff und dann nach Ich baue dir ein Schloss-Ära, wenn wir das mal so einordnen können. Was war denn so die spannendste Phase und weswegen?
Ja, was war die spannendste Phase? Eigentlich, als ich aus den USA zurückkam, das hätte ich mir eigentlich jetzt in der Retrospektive im Nachhinein gesehen, natürlich schenken können, weil ich bin ja ziemlich früh schon, ich war, glaube ich, auf 57 mit meiner Single in den Hot 100.
In Amerika?
In Amerika.
Du bist, glaube ich, der einzige deutschsprachige Sänger, der jemals in den amerikanischen Singlecharts notiert wurde.
Ja, aber...
Ja?
Nena.
Ja, Nena.
Stimmt, aber ja gut, Nena, die kam noch, ja.
Die kam nämlich genau zu der Zeit, als ich drüben war in den USA. Ich habe ja alles stehen und liegen lassen, bin in den USA rüber. Im Grunde genommen ist das ja ein bescheuertes geschäftsmännisch gedacht, genau das Verkehrte, was man machen konnte, weil ich habe hier eine Karriere, die gerade richtig anfing zu laufen mit meiner Gruppe und so weiter und so fort, habe ich hier einfach stehen und liegen lassen. Aber gerade als ich rüberging, da hat dann Udo Jürgens zu mir auch gesagt, ich gehe jetzt auch rüber. Das weiß ich noch. Dann kam sie mir und sagt, Jürgen, wie war es denn da drüben? Oder wie ist es? Da war ich noch drüben. Wie ist es denn da drüben? Ich sag, du bist hier nobody. Du musst halt einigermaßen versuchen, dich dem englischen Markt, also in diesem Fall sogar dem amerikanischen Feeling der Musik, ein wenig anzupassen. Da ich sowieso immer nur englische Titel, vor allen Dingen amerikanische Titel hörte, nur ausnahmslos Englisch sang, war das für mich nicht weiter schwierig. Aber für Udo war das doch schon sehr eigenartig. Und als er rüberkam, Udo Jürgens hat dann Englisch gesungen mit einem also ganz schlimmen Akzent.
Ja.
Und das konnte gar nicht laufen. Aber ich habe mir, da habe ich doch ein bisschen was kaputt gemacht, weil die Zeit, die ich damit verbracht habe, in den USA Fuß zu fassen, die hat mir hier gefehlt und mit dem, was ich mit der Gruppe dann gerade anfing zu machen, das heißt mit der Live-Formation,
ja.
Erwähnt es, Bläsersatz dabei, die ganz normale Formation, die man dann noch hat mit Bass, Gitarre, Schlagzeug und Bass, Gitarre, Schlagzeug, habe ich ein Instrument vergessen, es sind nur drei. Bass, Gitarre, Schlagzeug,
Keyboard,
habe ich vergessen, ich Idiot. Wie gesagt, ich habe mir die Zeit einfach nicht richtig einteilen können, dadurch, dass ich in den USA abgewandert bin, weil mit der Gruppe brauchst du eine längere, du brauchst viele Auftritte, das kostet viel Geld für die Veranstalter, da musst du auch vom Eingemachten leben zuerst, denn eine Gruppe zu zahlen ist was ganz anderes, als wenn du Einzelinterpreten zahlst, wie ich es ja dann auch viel gemacht habe, dass ich in Diskotheken aufgetreten bin oder was auch immer. Das ist natürlich nicht so kostspielig für den Veranstalter. Aber mit Band, da musste ich wirklich von dem Geld, was ich schon angesammelt hatte, die Band zahlen.
Ja, zuerst. Bleibt nicht viel übrig. Ja.
Bleibt nicht viel übrig, eigentlich gar nichts.
Mhm.
Aber ich hätte es machen sollen jetzt im Rückblick, weil, Entschuldigung, Milo Mona gerade faxen gerade hier. Willst du mir aber zuerst ein Bringengelchen? Oder bringst du mir noch einen Tee, Schatzele? Siehst du, da hörst du gleich, wie ich Ramona anrede.
Sehr gut. Ja, naja, aber gut, aber in Amerika da hinzukommen, das macht ja auch nicht jeder, das schafft ja auch nicht jeder. Das hat dir doch aber bestimmt auch ziemlich viele Erfahrungen gebracht, die du sonst nicht bekommen hättest. Da hast du doch, ich glaube, du warst in New York oder Los Angeles, wo warst du?
In Los Angeles. Ich habe in Los Angeles mir was gekauft, habe gewohnt und habe meine Gruppe in Los Angeles gehabt. Ja, ich habe eine amerikanische Gruppe gehabt und bin sehr viel aufgetreten in und um Los Angeles. Und Los Angeles alleine ist ja schon
riesengroß.
Und wenn du Kalifornien nimmst, wir sind bis San Francisco hoch und dann bis auf der anderen Seite bis an die mexikanische Grenze und so weiter und so fort. Haben dort sehr viele Auftritte gemacht mit der Gruppe. Das lief auch ganz gut, hat aber nicht viel Geld eingebracht, deswegen, weil ich noch nicht den großen, und das erwähnte ich eben, ich war noch nicht Top 40.
Nee.
Ich war halt in 50ern mit meiner Single. Und du kommst erst, es fällt erst alles richtig auf, wenn du die Top 40 erreichst und dann vielleicht noch die Top 20, die ersten 20.
Absolut.
Und wenn du dann die ersten 10 erreichst, dann fängt es an zu rotieren. Ich habe es zwar ansatzmäßig gemerkt mit meinen Cross-Country-Interviews, in den verschiedenen Zeitzonen habe ich ja immer Interviews gegeben, telefonisch. Ich bin auch hin und wieder mal nach New York und saß da im Studio und weiß ich was alles und bin interviewt worden. Aber das war noch nicht der große Erfolg.
Mhm.
Und da bin ich dann da gelandet, wo ich gelandet bin. Ich habe hier mit der Gruppe das nicht weitergemacht, weil ich drüben meine Gruppe hatte in den USA, aber nicht in Deutschland.
Ja.
Das war im Nachhinein gesehen, wie gesagt, wenn du so willst, ein Fehler, aber von Erfahrung habe ich natürlich viel mitbekommen. Und sind auch Eindrücke habe ich halt gesammelt von dem Land, wie die anderen wahrscheinlich nicht haben. Weil ich stand auf der Bühne, ich habe fokussiert, also ich stand im Interesse der Leute, vor allen Dingen der holländischen Weiblichkeit, die sagten, das Berman German. In der Behörde.
Ja, na klar.
Und die kriegten dann mit, das ist ein Junge, der ist erfolgreich in Deutschland, in Germany und im deutschsprachigen Umfeld. Aber die kannten den halt nicht. Aber ich hatte eine gewisse Optik, die die Mädels doch dann halt angezogen hat und die haben dann die Jungs mitgezogen.
Ja.
Und dann sagt, let's have a look, what kind of guy he is, what kind of music he is.
Ja.
Und die fanden das gar nicht schlecht, was ich da machte. Aber ich habe, wie gesagt, ich wiederhole mich zum dritten Mal, ich bin nicht in die Top 40, in die Top 30, Top 20 oder vielleicht sogar in die Top 10 gekommen. Und wenn ich das geschafft hätte, dann wäre es richtig abgegangen. Und ich kann mir vorstellen, dass ich dann so schnell nicht wieder zurückgekommen wäre.
Das denke ich auch, weil das ist ja ein wesentlich größerer Markt und wenn du einmal da bist, dann bist du auf der ganzen Welt. Das ist deswegen, wer es einmal irgendwo geschafft hat in Amerika, der findet ja weltweit statt in den meisten Fällen. Nicht?
If you make it there, you make it anywhere.
Absolut. Du, von den ganzen Erfolgen, weil wir wollen ja hier in diesem Podcast auch was lernen von euch Prominenten, gab es in deiner Karriere auch mal eine Talfahrt, wo du irgendwo ein Tief hattest und wenn ja, wie bist du da rausgekommen?
Talfahrten gab es genug, weil ich habe ja nicht immer Hits gehabt, weiß Gott nicht. Ich war beratungsresistent, also ich habe mir raten lassen von den deutschen Plattenfirmen eigentlich gar nichts. Habe immer meinen eigenen Kram da gemacht und kam dann nicht richtig an. Kam auch beim Publikum dann nicht an, kam auch bei den Rundfunkstationen. Damals war ja Schlager noch ganz anders. Er wurde das ja gespielt. Schlager wurde noch ganz anders gespielt und angesehen, als es heute ist.
Ja, heute ist er in.
Ja, heute ist in. Damals wurde es diskreditiert.
Ja.
Ich kam von den Handfestingers, wie gesagt, war dann auf einmal, sang dann auf einmal ein Bett im Kornfeld. Da habe ich auf einmal nur kopfschüttelnde Leute gesehen um mich herum, die sonst kamen.
Ja,
von den Handfestingers und so weiter und so fort. Die sagten, was ist denn jetzt? Ist er schwul geworden? Oder was ist
mit dem? Da fanden die dich nicht mehr cool irgendwie, wahrscheinlich, oder?
Ja. Überhaupt nicht mehr cool. Und genauso bei den Rundfunkstationen. Glaubst du nicht, dass ich irgendwo zu einer Rundfunkstation reinkam, die halt Pop spielten?
Ja.
Der Drews, der ist doch abgedriftet, der macht doch irgendwie so Schlagerkühlen-Scheiße.
Ja.
Also so hab intern geredet.
Ja.
Das habe ich auch gemerkt. Ich weiß noch, als ich mal bei Bayern 3 war, ist so ein kleiner Eindruck, wenn ich das mal erzählen darf.
Klar. Ja.
Da gab es eine Redakteurin, ich vergesse immer Namen, deren Namen weiß ich nicht mehr, ist auch ganz
gut. Ist auch egal.
Ja, ist völlig wurscht. Aber die war ziemlich hart gegenüber deutschen Schlager, das konnte die gar nicht ertragen.
Mhm.
Und die hat schon über den Sender Bayern 3 verlaufen lassen, dass der Jürgen Drews irgendwann mal im Sender rumschwirren würde. Ich sollte natürlich nur zu Bayern 1, das war natürlich als Bayern 1.
Ja.
Schlagerfraktion des Bayerischen Rundfunks, eines Senders, der ein riesengroßes Umfeld hatte.
Von Hörern.
Ging ja bis nach, Bayern 3 und Bayern 1 konntest du hören, glaube ich, fast bis Kassel.
Ja, aber es ist nach Hessen und bis nach Österreich, also riesengroß. Ja.
Unglaublich. Und die hatte schon über den Sender verlauten lassen, ja, da kommt dieser Schlagersänger.
Ja.
War schon so, boah, da kommt der Schlagersänger.
Ja.
Das Image hatte ich auf einmal durch Bette im Kornfeld, was eigentlich völlig ungerecht ist, weil Bette im Kornfeld war eigentlich damals, wie ich es interpretiert hatte, ich habe es ja eben schon erzählt, ein Ton höher und ein bisschen anders, das war ja damals schon so Pop-Schlager.
Das war eine Country-Nummer, eine saubere internationale Country-Nummer irgendwo, oder?
Richtig, aber so wie es aus meinem Mund klang es halt ein bisschen poppiger Schlager war das.
Mhm.
Und jetzt kam ich rein zu Bayern 1 und dachte, ich gehe mal hoch zu Bayern 3.
Ja.
In München.
Und was haben die gesagt?
Weil ich weiß noch wie heute, ich erzähle gerade Geschichte, so aus meiner Sicht.
Ja.
Ich gehe auf den Gang, wo ich wusste, diese eine Redakteurin und auch Moderatorin, die so über mich schon hat verlauten lassen, aber der Schlagersänger kommt.
Der kommt, ja, hat sich lustig gemacht.
Ja, der sagte mir, ja, so ist die da hinten, die Tür, du siehst da hinten, die Tür steht da gerade auf, da musst du rein. Und auf einmal guckte da die nur mit dem Kopf raus, sah mich da kommen, da war ich noch bestimmt 20 oder 30 Meter, das war ein langer Gang, von ihren Fenster, ist sie wieder rein und hat die Tür zugeschlagen mit einem Riesenknall.
Nein.
Weiß ich noch wie heute. Das ging mir richtig durch. Ich sehe noch diesen Gang von Bayern 3 vor mir und dachte, ja.
Das ist ja schlimm.
Was?
Das ist ja schlimmstes Mobbing in der Unterhaltungsbranche. Das geht ja gar nicht.
Absolut. Aber so war das damals.
Krass.
Du warst entweder ein Schlagersänger, der auch herkömmlichen Schlager so machte, dass Bayern 1, ich bleibe jetzt mal bei Bayern, das auch spielen konnte.
Ja.
Und dieser Schlager dann auch genau in die musikalische Richtung passte, die die im Schlager dann auch vertraten. Das war ja damals, ich rede von den Anfängen, als ich anfing, Deutsch zu singen, das war so 76, 75, 77. Entweder hast du da genau die Richtung getroffen, dann haben die auch gespielt und haben dich als auch immer unheimlich nett und höflich empfangen.
Mhm.
Aber hast du ein bisschen moderneren Schlager gemacht, dann merktest du schon, die guckt dich schon mit Argusaugen an.
Krass.
Und Korn war ja eigentlich ein normaler Schlager.
Ja.
So modern sind wir auch nicht.
Ja.
Und bei drei warst du gleich ganz unten drunter.
Mhm.
Deswegen, die Tür wurde zugeschlagen. Ich vergesse nie diese Situation. Ich vergesse auch nie mein Gefühl. Das ging mir so in den Magen.
Das glaube ich. Ja.
Danach muss ich erstmal wieder beruhigen.
Ja, das ist ja so irgendwie, du hast ja gar nichts gemacht. Wahrscheinlich kanntest du die gar nicht. Und die hat dich einfach nur in eine Schublade gesteckt, obwohl sie sich gar nicht mit dir irgendwo beschäftigt hat.
Nee, und jetzt erzähle ich noch den Rest der Geschichte.
Ja.
Es ist ganz ruhig, was da passierte. Irgendwann, und da war ich schon voll im Schlager drin, ich weiß gar nicht, welche Jahreszahl ich da jetzt sagen soll, haben wir mit den Humphreysingers, es muss so 79, 80, 82, irgendwie da muss es gewesen sein. Da hat Les Humphreys, der mittlerweile in England lebte, weil er vor der Steuer geflüchtet war,
ja.
Und dadurch kollabierten auch die ganzen Les Humphreysingers.
Klar.
Irgendwann hat er dann doch irgendwie das Gefühl bekommen, ich bin eigentlich blöd. Ich habe alles aufgegeben und so weiter und hat gesagt, wir machen noch mal eine Tournee. Mhm. Sich zusammen mit dem größten Tourneeveranstalter Fritz Rau war das damals in Deutschland. Er hat gesagt, ich mache noch mal eine Les Humphreys-Tournee mit der Originalbesetzung der Les Humphreys-Singers,
wie
sie da waren. Und damit waren wir wieder alle zusammen. Alle.
Aber da warst du dann ja schon Solostar in der Zwischenzeit geworden.
Ich war ja, wie gesagt, der Cornfields-Troubadour,
ja.
Das dann manchmal genannt wurde, allein das Wort. Ja, der Troubadour kommt wieder mit seiner Laute. Ich habe gehört, in welchem Land lebe ich hier?
Ja.
Und es war wirklich eine schlimme Zeit für mich. Und da weiß ich noch, da war ich ja wieder mit in Humphreys auf dieser. Ich glaube, wir haben eine Monatstournee dann gemacht.
Ja.
Nochmal so in Memoriam, in Erinnerung an die Zeit der Les Humphreysingers, wo wir alle zusammen waren. Unter anderem waren wir auch in München.
Ah.
Ja, und sind dann aufgetreten in Olympiahalle.
Ausverkauft wahrscheinlich.
Ja, ausverkauft, lief riesig. Und danach, ob du es glaubst oder nicht, kam eine Dame auf mich zu und sagte, Herr Drews, ich möchte mich bei Ihnen entschuldigen.
Nein.
Ich wusste nie, dass Sie so singen können.
Ach komm.
Das war genau die Dame, die mir die Tür zugeschlagen hat, als sie mir aus ihrem Zimmer guckte.
Ja.
Die mich so diskutiert hat, da sagte er, ach, der Schlagersänger mit seiner Laute so quasi. Das war diese Zeit.
Unfassbar.
Ich habe mich zwar tierisch gefreut darüber, aber daran habe ich gemerkt, in welcher Zeit ich lebte in Deutschland und wie, ja, das war nervenaufreibend. Das war fürchterlich.
Ja.
Wenn mich Leute ansprachen, auch die ich kannte, sagten, was bist denn du für ein Schnulli Bulli geworden? Was ist denn bei dir passiert? Weil sie mich ja nur kannten von Humphreysingers, dann Englisch immer und so weiter und so fort und machte eigentlich relativ ambitionierte Popmusik.
Absolut. Ja.
Nichts anderes habe ich gemacht. Und das... Wie gesagt, das waren so die Tiefpunkte.
Ja, spannend. Aber hast du ja gut überstanden, beziehungsweise hast dich da immer wieder rausgeboxt, nehme ich an.
Ich habe ein so intaktes Umfeld immer gehabt, auch ganz privat. Und mit Ramona hat sich das halt gesteigert. Ich fühle mich so wohl mit dieser Frau.
Super wichtig, cool, ja.
Im 30. Jahr unseres Beisammenseins. Und dadurch hat mich das immer wieder hochgehoben und rausgerissen aus diesem Blödsinn. Und ja, und so sitze ich hier jetzt.
Super cool.
Das Hören.
Ja. Ganz kurz, wir sind auch fast schon vorbei. Du hast alle Fragen wunderbar beantwortet. Vielen Dank dafür. Wann war Jürgen Drews das letzte Mal unvernünftig?
Oh Gott, wann war ich denn unvernünftig? Schatz, war ich in meinem Leben schon mal unvernünftig? Komm noch mal. War ich schon mal unvernünftig in meinem Leben?
Mit Sicherheit auch genug.
Was?
Muss ich
ja überlegen. Das siehst du, allein als du überlegen musst.
Aber häufig, ja, Unvernunft ist bei dir immer da gewesen. Egal, ich habe dir kürzlich doch noch erzählt, wo du zum Beispiel mit Jolina dieses Dino-Car einfach geschoben hast und sie sagte immer, stopp, Papa, stopp. Und dann, also unsere Tochter war ungefähr 5 Jahre alt und hatte so ein Dino-Car. Das ist ein übergroßes Cat-Car.
Ja.
Und die ist ja eigentlich selber noch ein großes Kind. Und ich fand das natürlich voll. Sie hat es damals begleitet auf dem Fahrradweg und wir waren mit Inlinern unterwegs.
Ja.
Und das toll, dass sie dann schneller werden konnte, indem er sie dann von hinten anschob.
Klar.
Konnte aber nicht so gut die Lenkung halten und sagte dann, Papa, stopp halt. Und er hat gar nicht drauf gehört und hat aber weitergeschoben. Und unsere Tochter ist letztlich in einem Straßengraben gelandet und trug eine dicke Lippe davon.
Oh mein Gott.
Und ich immer sagte, also dich durfte man eigentlich mit dem Kind nie alleine lassen. Das war schon gefährlich.
Ja, wir kamen nämlich gerade drauf, weil immer gefragt wird, freust du dich drauf schon, wenn deine Tochter vielleicht mal Kinder bekommt, Opa zu werden?
Ja.
Und dann sagt, Gottes Willen, dich lasse ich lieber nicht mit dem Enkel.
Ja, na gut. Irgendwann kommen die Enkel mit auf die Bühne. Es wird schon so kommen. Es ist nur eine Frage der Zeit. Vielen Dank für das Interview. Ganz zum Schluss noch eine Frage. Jürgen, hast du für unsere Hörer irgendeine Art von Tipp, was jetzt ein spezielles Buch anbelangt oder ein Film oder ein Podcast? Das kann jetzt was Unterhaltsames sein oder auch irgendwo ein Sachthema, was du empfehlen kannst, wo du sagst, hey, das finde ich cool, das will ich mal in die Welt rausbringen. Außer natürlich dein eigenes Buch. Das versteht sich ja von selbst.
Das hätte ich jetzt gerade verbalisiert. Mein eigenes Buch. Was habe ich denn sonst noch zu sagen? Ich empfehle doch nichts. Ich lebe doch in meiner eigenen Welt.
Na gut, es ist doch auch gut. Dann packen wir das Buch mit in die Shownotes, dass die Leute sich das direkt bestellen können, wenn sie da draufklicken. Ja. Und ich habe es ja auch schon, das ist ja schon überall im Handel zu sehen, also im Buchhandel und in riesengroßen Stapeln. Also da kommt man ja gar nicht dran vorbei. Also es ist wirklich sehr schön geworden.
Entschuldigung, dass ich dich unterbreche.
Ja.
Das wäre schlimm, wenn man nicht dran vorbeikäme, weil dann weiß man mal genau, wer dieser alte, unsägliche Drews ist und immer schon war. Weil meine Lebensgeschichte ist ja schon ganz interessant.
Absolut. Ja.
Mein Vater war Arzt. Ich habe das humanistische Gymnasium besucht. Glaubt mir auch kein Mensch.
Nö.
Mit Altgriechisch, ich erwähnte es eben schon mal, und Latein. Ich habe ja mein ganzes Leben lang auf der Schule, als ich in die Oberstufe kam, immer nur Latein gehabt, 9 Jahre lang Latein. Ich spreche es trotzdem nicht fließend.
Ja, auch nicht.
Ich kann nicht noch Andra moione pemusa, polito bonos malapolla, plante vitor yes, iron, sovietro de perse. Das kommt aus der Odyssee und das ist Griechisch, das könnte ich auch schreiben.
Wahnsinn.
Was hat mir das genutzt, auf jeden Fall? Mich mal selbst zu fragen, dass ich jetzt, als ich Schlagersänger war, ob ich nur Altgriechisch konnte oder in China fällt ein Fahrrad um.
Ja, genau. Ja.
Aber mein Vater war zufrieden. Mein Sohn, das gefällt mir. Du trittst in meine Fußstapfen. Naja,
ja, hätte man mal lieber irgendwie Spanisch oder Französisch lernen sollen, hätte man mehr davon gehabt wahrscheinlich.
Du sagst es, ich kann kein Französisch.
Ja.
Ich kann kein Spanisch, ich Idiot. Ich verstehe zwar Heiligen, aber die sprechen mich ja immer mit Englisch an.
Ja.
Und ich spreche Deutsch. Weil
genau.
Sie wissen, das ist der deutschsprachige Sänger.
Den kennen wir sowieso. Ja, alles klar. Gut, vielen herzlichen Dank. Ich drücke die Daumen für Buch und für das Album. Und ja, freue mich, dich demnächst wieder im Fernsehen zu sehen.
Ja, und bleibt gesund, bleibt alle gesund. Das ist das Wichtigste. Was anderes interessiert doch gar nicht.
Absolut. Vielen Dank, Jürgen Drews.
Bis dann.
Ciao.
Tschüss.
Tschüss, tschüss.
Das war der Starflüsterer-Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Weitere Informationen bekommst du auf starflüsterer.com. Alles Liebe, alles Gute, dein Sören Jansen.
Übrigens, wenn dir das hier gefallen hat, gib mir gerne eine positive Bewertung auf Apple Podcasts oder auf meinem Instagram-Kanal @starflüsterer. Natürlich mit UE geschrieben. Dankeschön und bye bye.